Das Bauhaus. So viel wurde schon erzählt über die berühmte Schule der Moderne. Und dennoch umgibt sie noch immer diese rätselhafte Aura. In der dritten Staffel von About Bauhaus, dem Podcast des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung Berlin, folgen wir den roten Fäden in der Bauhausgeschichte und suchen nach dem Wesen der berühmten Schule. Mit einigen unerwarteten Wendungen.
Herzlich willkommen zurück zu About Bauhaus. Mein Name ist Adriana Kapsreiter und ich darf euch heute zur abschließenden Folge dieser Staffel begrüßen. Und zum Thema Freiheit. Beim letzten Mal haben wir schon über die Schließung der Schule 1933 gesprochen und darüber, wie die Geschichten der BauhäuslerInnen weitergehen. Ein düsteres Kapitel beginnt und ein Thema gewinnt existenzielle Relevanz: Freiheit. Der Kampf um die Freiheit für sich selbst und die Mitmenschen, für die Kunst. Und für viele BauhäuslerInnen damals gab es dafür nur noch eine Lösung: Flucht. Und hoffentlich ein neues Leben im Exil. Wenn es um die BauhäuslerInnen im Exil geht, geht es oft um die bekanntesten und erfolgreichsten Geschichten. Um die, die in die USA emigrierten und dort ein neues Leben beginnen konnten. Ihre Kunst mit im Gepäck und eine neue Karriere vor sich. Walter und Ise Gropius, Ludwig Mies van der Rohe, Laszlo Moholy Nagy, Josef und Annie Albers, Marcel Breuer und viele mehr. Sagenhafte Geschichten über die moderne Kunst im Exil. Doch was heißt das wirklich, Leben im Exil? Meine Gesprächspartnerin heute ist Roxana Samadi, Schauspielerin und Regisseurin, die einen wundervollen, sehr eindringlichen Film über den Kampf der Exil-IranerInnen gemacht hat. Wir sind im Zentrum für Flucht, Vertreibung und Versöhnung in Berlin verabredet. Im Raum der Stille, der ganz eindrucksvoll gestaltet ist. Hier wollen wir über Exilerfahrungen sprechen, die Roxana und ihre Familie selbst erlebt haben und die sie in ihrem Film ebenso thematisiert wie den Kampf um die Freiheit. Also nochmal für alle die, die jetzt das nicht so parat haben, wie das mit der iranischen Geschichte ist. 1979 ist die Revolution die sogenannte und danach übernehmen die Mullahs die Herrschaft. Eine Diktatur, würdest du das so sagen?
Ja.
Und du hast jetzt noch ein paar andere Stationen aufgezählt. Also es gibt dann, ich habe es mir nochmal aufgeschrieben, 1980 bis 88 den Iran-Irak-Krieg. Da gab es ja sicher auch nochmal eine große Welle an...
Mein Nächste. Vater zum Beispiel.
Ah, dein Vater. Mhm. Genau, dein Vater. Also der taucht in dem Film auch auf. Ich bin ein Riesenfan von deinem Vater, aber das hörst du jetzt sicher die ganze Zeit, weil er so toll ist und so weise Dinge sagt, dass man das Gefühl hat, man kann den ganzen Irrsinn, des Elend irgendwie besser aushalten. Mhm. Auch ein Künstler, dein Vater. Mhm. Willst du mal erzählen vielleicht, wie das bei ihm mit dem Exil war? Also er ist während des Kriegs gegangen.
Ja, er ist 1984 gegangen, während des Iran-Irak-Kriegs und da war er 12. Mhm. Und er ist alleine geflüchtet, wow. Nachdem einer seiner Cousins im Krieg gefallen ist an der Front, weil die Kindersoldaten eingezogen haben.
Mhm. Oh Gott.
Also allen Jungs, die 13 geworden sind, wurden die Pässe abgenommen und erst wiedergegeben, nachdem sie gedient haben. Und mein Vater ist mit so 25 Cousinen und Cousins wie die Kinder in der Krachmacherstraße eigentlich aufgewachsen in Tabriz. Die hatten so, es waren so 6 Onkels, die nebeneinander Häuser hatten. Mhm. Und nachdem dann der eine Cousin verstorben ist, haben sich alle zusammengesetzt, alle Eltern und meinten, wir schicken jetzt alle Jungs raus. Mhm. Und mein Vater war das Küken unter den Cousins und er war der Einzige, der seinen Pass noch hatte, wodurch er sich in den Flieger setzen konnte und nach Deutschland fliegen konnte. Alle anderen mussten auf anderen Wegen fliehen. Mein Onkel zum Beispiel musste über die kurdisch-türkische Grenze, wurde dann auch in Istanbul bei einer Razzia gefasst, inhaftiert, hat auf seine Hinrichtung gewartet, weil jeder, der geflüchtet ist, galt als fahnenflüchtig und wurde bei der Rückführung an der Grenze sofort erschossen. Mhm. Bis dann mein Opa ihn irgendwie freikaufen konnte und er durch ein Loch in Istanbul in die DDR, glaube ich, damals konnte.
Oh Gott.
Bin mir gerade nicht sicher, ob in die DDR oder BRD, aber auf jeden Fall nach Deutschland. Mein Vater aber ist mit dem Flieger und war dann mit 12 alleine in diesem fremden Land. Und du hast gerade schon einige Punkte zum Thema Exil und Kunst im Exil aufgezählt. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Tatsache, dass mein Vater so jung war, eins seiner Geschenke war, dafür, dass er hier Kunst machen kann. Mhm. weil er spricht sowohl die Sprache des Iran, aber er ist Deutscher und er ist hier noch groß geworden. Er ist ja noch aufgewachsen hier. Er hat noch eine Kindheit hier verbracht auf eine Art und Weise, auch wenn er sehr schnell erwachsen werden musste. Und ich glaube, da kommen schon die Punkte, wo es tricky wird mit Kunstschaffen im Exil. Du hast gerade Beispiele aus dem Bauhaus genannt. Das sind auch privilegierte Beispiele. Ich bin mir sicher, die hatten viele Ressourcen.
Ja.
Geld.
Kontakte,
mediale Aufmerksamkeit, also all diese Dinge. Und aus so einer Position heraus ist es, glaube ich, immer einfacher, im Exil Kunst zu schaffen. Das gilt für Film genauso. Also Film ist so teuer. Du kannst Film nur machen, wenn du auf eine Art und Weise privilegiert bist, weil du brauchst das Geld, du brauchst den Draht zu Förderung, zu Schauspielern und so weiter. Und dann kommt dazu, ich weiß nicht, wie das für die Person war, die du gerade genannt hast, dass du ja auf eine Art und Weise auch die Sprache des Exils sprechen musst. Also mein Vater beschreibt es immer mit einem Fisch, mit einem, zum Beispiel einem Salzwasserfisch, den du in ein Süßwasser auf einmal steckst. Und er hat verlernt zu schwimmen in diesem Wasser und er kann nicht mehr schwimmen, weil du dich in einem anderen Environment befindest. Und besonders in der Kunst ist es, glaube ich, so, dass du ja viel tiefer gehen musst. Ja. Du kannst nicht an der Oberfläche bleiben und über reine Beobachtungen und sowas gehen, sondern du musst ein Gespür für die Gesellschaft haben, in der du dich befindest. Und das, glaube ich, konnte jetzt, um zurück zu meinem Vater zu kommen, konnte er erlangen, weil er eben 12 war, als er gekommen ist. Andere konnten das nicht und andere Filmschaffende haben auch aufgehört, im Exil Filme zu machen, weil es nicht funktioniert.
Ja, ja, klar.
Weil du entweder etwas erzählst, was der Vergangenheit angehört und was mit deinem Heimatland zu tun hat, aber auch das entwickelt sich ja weiter und sobald du im Exil bist, bekommst du die Weiterentwicklung nicht mehr wirklich mit. Wodurch für alle Menschen, die nach wie vor in dem Heimatland sich befinden, sich der Stoff dann veraltet oder gekünstelt oder unorganisch anfühlt. Und genauso ist der Bezug zu dem Ort, an dem man sich neu befindet, zu unspezifisch und zu oberflächlich,
fremd auch
zu fremd.
Genau. Ja.
Ja. Und das macht es natürlich schwierig.
Ja, eben, das meine ich ja auch. Also die Emigration nach USA ist ja da vergleichsweise einfach. Also sogar zu Bauhauszeiten haben die durchaus schon Englisch gesprochen. Bei Walter Gropius weiß ich doch, ich glaube, er hat auch Englisch gesprochen, aber seine Frau vor allen Dingen, die hat ihm dann viel geholfen. Und bei Ludwig Mies van der Rohe, ich habe mal irgendwo aufgeschnappt, dass der wohl Schwierigkeiten hatte, Englisch zu lernen. Der konnte das halt gar nicht. Das war ein gestandener, erwachsener Mann und hat sich sehr schwer getan, sich selbst in die andere Sprache zu übersetzen. Aber das ist ja genau das, was du beschreibst. Jetzt ist aber Englisch nochmal was anderes, als dann nach Deutschland zu kommen. Also Deutsch lernen wünsche ich eh niemandem. Ja, aber verrückt, oder? Die Vorstellung, dass ein 12-Jähriger alleine dann flieht aus dem Land, ist so krass. Aber dann ist es so komisch ein Vorteil dann on the long run.
Ja, also dazu muss ich immer wieder denken, das war schon ein krasses Leid, was der Familie widerfahren ist. Und ich meine, er ist ja nicht der Einzige, sondern es geht ja ganz vielen Menschen so. Und ich weiß, dass meine Oma sich das nie verziehen hat oder das ist ein Schmerz, der ihr Leben lang erhalten geblieben ist, dass sie ihr kleines Kind weggeschickt hat und nie wieder aufwachsen gesehen hat. Also ich glaube, er war dann das erste Mal wieder im Iran. Keine Ahnung, da war der Mitte 20 oder irgendwie sowas. Ja, und absurderweise, und meine Tanten, weil sie Mädchen sind, sind im Iran geblieben. Und die zwei stecken jetzt fest in diesem riesigen Gefängnis seit Jahren. Und mein Vater und mein Onkel hatten wie einen Lottogewinn auf eine merkwürdige Art und Weise. Und das kann man natürlich nicht vergleichen, aber die haben ein neues Leben geschenkt bekommen und die haben sich hier was aufgebaut. Mein Onkel hat hier Praxen in ganz Berlin, ist Arzt geworden. Mein Vater kann seine Kunst machen und meine Tanten sind stecken geblieben. Und das ist so schmerzhaft, das zu sehen, weil das Leben, was diese Geschwisterpaare leben, ist nicht miteinander zu vergleichen. Das sind ganz andere Realitäten. Und alle dachten immer, oh nein, die armen Kinder, die müssen weg. Und ja, aber es hat eine große Chance mit sich geborgen in dem Moment.
Ticket in die Freiheit halt.
Auf eine Art. Irgendwo ja.
Aber wie trifft man so eine Entscheidung? Ich stelle mir das so schwierig vor, da bist du eine Family.
Ich glaube, ehrlich gesagt, ist es im Endeffekt, in der Situation ist es nicht mehr schwierig. Ich glaube, das ist auch was, wenn wir über Flucht sprechen, sprechen wir gar nicht über eine Entscheidung, sondern wir sprechen über einen Zwang, einen Ort zu verlassen, weil es um Leben und Tod geht. Und ich glaube, das ist was, was viele auch nicht verstehen, dass man es sich ja nicht aussucht. Du suchst es dir ja nicht aus, mit 12 deine Familie zu verlassen. Aber wenn der Tod so nah kommt und es so bedrohlich wird, dann rennst du einfach nur noch. Und es ist auch egal, wohin. Das ist auch der Unterschied zwischen Migration und Flucht.
Ja.
Migration können wir uns aussuchen. Wir können überlegen, ah, wo wäre es schön zu studieren oder wo hätte ich Chancen oder welche Sprache kann ich gut lernen. Und bei Flucht ist es von einem bestimmten Ort zu einem unbestimmten Ort. Hauptsache weg. Und mein Vater wollte auch eigentlich nach Schweden, ist dann in Deutschland irgendwie hängen geblieben. Und so kam es zu Deutschland. Aber die Wahl war nicht Deutschland, die Wahl war weg.
Ja, ja.
Und
ja, irgendwohin, wo es sicher ist, das ist dann schon ein Faktor.
Genau, ja. Hauptsache in die Sicherheit.
Und bei den Frauen oder bei deinen Tanten, stand es da auch zur Debatte irgendwann, dass sie gehen?
Ja, meine eine Tante war auch mal kurz draußen in der Türkei. Und dann hatte sie so Heimweh, dass sie zurückgegangen ist. Und die Bedrohung war natürlich geringer, einfach weil sie nicht eingezogen werden konnten. Und dadurch war dieses, du hast jetzt keine Entscheidung, war nicht da, sondern es war eine Entscheidung.
Die Urgency.
Ja, und sie hat einmal die Entscheidung getroffen zu gehen und dann die Entscheidung getroffen, auch wieder zurückzugehen. Und die Möglichkeit bestand nie, weder für meinen Onkel noch für meinen Vater. Und das ist auch so eine Sache, ja, auch im Exil sitzen ja auch ganz viele eigentlich auf ihren Koffern und warten nur, zurückgehen zu können, weil es eben keine Entscheidung war.
Gepackte Koffer gab es auch am Bauhaus zur Genüge. Schon der zweifache Umzug der Schule, von Weimar nach Dessau, von Dessau nach Berlin, war ja eigentlich schon eine Vertreibung. Migration, Flucht, Exil, der Neustart in einem anderen Land und das Überschreiten von Grenzen.
Ich hatte einmal so ein interessantes Gespräch mit meinem Onkel und es hat mich irgendwie, also es bewegt mich bis heute. Und zwar haben wir über Migration gesprochen und ich habe in einem Interview darüber gesprochen, dass ich einen Migrationshintergrund habe. Und dann meinten die zwei, meine Tante und mein Onkel, nee, du hast keinen Migrationshintergrund. Und ich so, doch, ich habe einen Migrationshintergrund, das ist ein Fakt. Aber ich glaube, für euch ist vielleicht Migrationshintergrund etwas, was irgendwie negativ behaftet ist. Gerade deshalb versuche ich, das Wort ja in den Mund zu nehmen, um es neu positiv zu behaften, weil das einfach nur ein Fakt ist. Das ist ja nichts Wertendes. Das ist weder das eine noch das andere. Es ist einfach nur ein Given. Und dann meinte mein Onkel, nee, ich bin nicht migriert. Das würde ja bedeuten, dass ich an Grenzen glaube, an Landesgrenzen. Und dass ich daran glaube, dass ich Grenzen überschreite. Ich bin gewandert von einem Ort zum anderen. So wie deine Mutter gewandert ist. Und meine Mutter kommt aus Bayern. Er so vom Süden in den Norden nach Köln. Und wir wandern alle die ganze Zeit, die ganze Menschheit wandert. Aber von Migration zu sprechen, bejaht immer nur die Grenzen, die zwischen uns existieren und nimmt uns die Gemeinsamkeit, dass wir alle Menschen sind. Und ich war so, oh mein Gott. Und dachte mir aber so, ja, okay, aber wie soll ich das in einem Interview erklären? um nicht zu sagen, ich habe einen Migrationshintergrund. Aber
Gott sei Dank hast du es gerade jetzt in diesem Podcast so schön gesagt. Ich meine, historisch gesehen ist es sowieso so. Also was soll denn das Ursprungsland von irgendwem sein? Die Geschichte der Menschheit ist rein faktenbasiert eine Geschichte der großen Migration.
Ja, und ich glaube, wir kommen auch so langsam zu dem Punkt, wo Sprache unsere Identität gar nicht mehr greifen kann. Mhm. Also wie willst du denn noch benennen, was A, B oder C eigentlich ist? Also es wird jetzt langsam so vermischt, du kannst es nicht mehr mit einem Wort zusammenpacken. Und ich glaube, in der Hinsicht ist Sprache ganz häufig was, was eher trennt, anstatt zu verbindet, wo wir wieder bei der Kunst sind, weil ich finde, dass die Kunst im Gegensatz dazu etwas sein kann, dadurch, dass sie emotional berührt und trifft, verbinden kann, was Sprache niemals kann.
Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, das hast du so toll gesagt. Und es ist ein super Stichwort, weil, da wollte ich jetzt nochmal drauf hinaus, also es ist eben genauso, wie du sagst, man kann das ja alles nicht so auseinanderklamüsern. Es gibt nicht eine Schublade für Exil und eine für Flucht und eine für erzwungene Migration oder was weiß ich. Die Übergänge sind fließend. Und wie immer ist das Bauhaus dafür ein tolles Beispiel. Ich habe nämlich nachgeguckt, also es gab insgesamt ungefähr 1300 BauhäuslerInnen, von denen wir momentan wissen.
Und ist auch echt nicht viel, ne?
Es sind nicht viele, ja. Diese kleine Schule, die uns alle immer noch so umtreibt. Also okay, von so 1300 Leuten sind circa 100 im Ausland gestorben. Und viele sind eben gegangen 1933, sinnigerweise. Viele sind nach 1945 gegangen. Also es ist jetzt nicht so, dass diese circa 100 Leute alle eindeutig jetzt Leute sind, die ins Exil gegangen sind, im Sinne von, sie mussten gehen, manche wollten auch gehen. Also es ist auch hier wieder divers. Aber bei diesen 100 Leuten, die sind ganz schön rumgekommen, weil es gibt praktisch kein Land auf der Welt, wo nicht irgendwann mal ein Bauhäusler, eine Bauhäuslerin gelandet ist. Also man muss ehrlicherweise sagen, eher die Männer als die Frauen, weil die Frauen hatten es noch viel schwieriger mit der Flucht. Aber es ist wirklich alles dabei. Fast jedes Land in Südamerika, sehr viele afrikanische Länder, sehr viel Südafrika, Namibia, sinnigerweise wegen der deutschen Kolonien. Aber bis hin nach, was weiß ich, China, Indonesien, Kasachstan, alles Mögliche. Und es gibt auch einen Bauhäusler, den es in den Iran verschlagen hat.
Einen?
Einen, oh, einen von dem wir wissen. Der ist jetzt lustigerweise Schweizer. Und es gab im Bauhaus, also es gab drei Direktoren und der zweite Direktor war ein ziemlicher Kommunist, Hannes Meyer. Und der hatte so eine Gang, nenne ich es jetzt mal, die Rote Bauhausbrigade. Die Rote Bauhausbrigade, die sind zusammen in die Sowjetunion und wollten dort Neues bauen und ganz toll und so. Hat nicht so gut funktioniert. Die waren dann alle froh, wenn sie wieder rausgekommen sind aus der Sowjetunion. Und einer von dieser Gang war eben René Mensch, der sich dann dachte, ach, jetzt bin ich schon, also das denke ich mir jetzt aus, dass er sich das dachte, jetzt bin ich schon in der Sowjetunion, gucken wir mal, wo ich noch so hinkomme. Und den hat es dann in den Iran verschlagen wohl. Ich habe natürlich jetzt versucht, noch mehr rauszufinden, aber es gibt ganz wenige Infos zu ihm. Also falls jemand zuhört, der auf der Suche ist nach einer Morddoktorarbeit, René Mensch, go for it. Es sind Migration, aber auch Flucht und Exil, die den Bauhausgedanken in die Welt hinaustragen. Der Bauhaus-Samen fällt damit auf unterschiedliche Böden, in verschiedenen Kulturkreisen. Doch das ist eine andere Geschichte. Reden wir stattdessen noch über Roxanas Film. Ursprünglich wollte ich diese Folge Exil nennen. Doch nachdem ich den Film von Roxana gesehen habe, habe ich mich für Freiheit entschieden, weil so ihr Film heißt. Freiheit im Herzen.
Freiheit im Herzen geht um die Frau-Leben-Freiheit-Bewegung, die 2022 nach der Ermordung von Jina Mahsa Amini losgetreten wurde im Iran. Sie hat ihr Kopftuch nicht richtig getragen, sie ist aber auch eine Kurdin, weshalb sie von Grund auf Diskriminierung im Iran erfahren hat und wurde von der Sittenpolizei zu Tode geschlagen. Und danach sind Massenproteste losgetreten worden, sowohl im Iran als auch darüber hinaus. Und das Ganze stand unter dem Ruf Jinjian Azadi, was ein kurdischer Freiheitsruf ist. Der kommt aus der kurdischen Freiheitsbewegung auch schon seit Jahren. Der wurde dann auf Persisch auch übersetzt zu Zanzendegi Azadi und im Endeffekt auf Englisch und Deutsch Woman Life Freedom und Frau Leben Freiheit. Und dadurch hat er die Welt inspiriert. In allen möglichen Ländern sind die Menschen massenweise auf die Straßen gegangen, um für Frau, für Leben und für Freiheit zu demonstrieren. Und eben auch in Deutschland. Und ich habe alles, was in Deutschland passiert ist, für 1,5 Jahre begleitet, indem ich 11 ProtagonistInnen begleitet habe auf alle möglichen Demos, Panels, alles, was die so organisiert haben und wie sich das anfühlt, eine Revolution live mitzuverfolgen, aber nicht dort zu sein und trotzdem zu wissen, mein Herz schlägt auf eine Art und Weise an diesem Ort, obwohl ich ganz woanders bin und meine Realität eigentlich gerade weiterleben muss. Und diese Zerrissenheit von dem Gefühl, an zwei Orten zu Hause zu sein, sich zu zwei Orten hingezogen zu fühlen, auch eine Verantwortung für zwei Orte zu spüren. Weil es war bei ganz vielen so, dass auf einmal eine Verantwortung gerufen hat, die sie vorher nicht gespürt haben. Weshalb die meisten gar nicht aufhören konnten, laut zu sein. Also das war wirklich so, du konntest nicht aufhören, jeden Tag aktiv zu sein, weil wir wussten alle, wir waren die Einzigen, die Stimmen der Menschen im Iran waren. Unsere Medien hier in Deutschland waren nicht die Stimmen der Menschen. Die haben eher wenig berichtet und dadurch waren die Menschen im Iran angewiesen auf die Menschen im Exil. Und es war ein stetischer Austausch zwischen den beiden. Genau, und das habe ich in Freiheit im Herzen dokumentiert.
Ja, ich erinnere mich noch an die Berichte in den Nachrichten. Es ist voll, wie du sagst, es war halt so Berichterstattung, was passiert ist. Aber diese unendliche Welle, diese revoltierende Welle und so. Also ich bin ein Riesenfan von diesem Film. Ich habe geheult vom Anfang bis zum Schluss, weil ich es so wahnsinnig toll erzählt fand und ebenso emotional dieses, dass die Revolution so greifbar ist, so greifbar. und wir leider wissen, wie die Geschichte ausgeht, vorerst zumindest noch nicht das Ziel, das eigentlich sein müsste. Und du erzählst ja in dem Film, auch es ist ein sehr persönlicher Film, wenn ich das auch so sagen kann. Also genau, Thema Exil. Das ist ja deshalb auch so spannend mit dieser Revolution, weil das iranische Exil ja schon Jahrzehnte, Generationen dauert. Und natürlich dann nach Generationen das Gefühl, wow, jetzt könnte sich doch noch alles ändern, stelle ich mir komplett irre vor. Du hast gesagt, du hast den Film gemacht, weil du auch diesem Gefühl auf den Grund gehen wolltest. Und wie war das Gefühl?
Also für mich, aber ich glaube, so ging es ganz vielen in der Zeit, war das eine Energie, die es vorher nicht gab. Also es lag so eine krasse Hoffnung in der Luft und wir dachten wirklich, also als ich angefangen habe zu drehen, das war diese 100.000-Menschen-Demo in Berlin, wo aus ganz Europa die Leute in Bussen angereist sind, um zu demonstrieren. Das war mein erster Drehtag und ich dachte, okay, ich drehe vielleicht 3, 4, 5 Wochen und das Ende des Films wird sein, wir fliegen alle zurück in den Iran, weil wir waren wirklich unter diesen 100.000 Menschen, wir haben getanzt auf den Straßen. Es liefen iranische Popsongs und wir haben getanzt, weil es war zu dem Zeitpunkt eigentlich schon die Feier des Falls des Regimes.
Oh Gott, ja, ich bekomme Gänsehaut, ja, wenn du es erzählst.
Und ich meine, da, man sieht es auch im Film. Also ich habe dann zum Beispiel Sawyer, der sagt, we were celebrating the regime going down already. Mhm. Oder Pega, die sagt, das ist eine Sache von wenigen Wochen. So, es gibt kein Zurück mehr. Und dann haben wir gesehen, mit der Zeit, ja, das Regime hat sich irgendwie gehalten und wir in der Diaspora haben es nicht geschafft, in einen Dialog miteinander zu treten und in einen gewaltfreien Dialog. Und mit gewaltfrei meine ich nicht physische Gewalt, sondern emotionale oder sprachliche Gewalt. Und ich glaube, das liegt auch mit daran, was du gerade gesagt hast, dass iranische Exil schon so lange besteht und dass es sehr viele unterschiedliche Perspektiven auf die Sache gibt. Also manche sind vor der Revolution gekommen, manche sind nach der Revolution gekommen. Manche sind 2009 mit der Grünen Bewegung gekommen, manche jetzt gerade ganz frisch. Und jeder, der gekommen ist, hat ein gewisses Bild vom Iran für sich konserviert.
Mhm. Ja.
Und dann auf einmal treffen all diese Bilder aufeinander, die nicht mehr eins ergeben und die nicht der Realität in Anführungsstrichen entsprechen. Und es führt zu Konflikten. Und auch, weil das Verlassen der Heimat ja nicht unbedingt eine Wahl ist, eher im Gegenteil, sondern aus einer Flucht motiviert, da geht viel Trauma mit einher, emotionale Zerrissenheit. Das heißt, der Ort, von dem ich geflüchtet bin, wird auch teilweise zu einem, wie einem Zufluchtsort, den man verherrlicht, auch auf eine Art und Weise.
Ja, Sehnsuchtsort.
Sehnsuchtsort, der, genau. Und die Menschen, die schon länger im Exil sind, haben das ganz häufig, dass sie einen größeren Stolz dem Ort gegenüber verspüren. Das Ganze eher realitätsfern und ist wirklich so eine gebaute Utopie auch auf eine Art und Weise. Und die, die gerade neu gekommen sind, die zeigen dem ganzen Regime einen Mittelfinger und sind so, ich will nichts damit zu tun haben. Ich will mit dem ganzen Land nichts mehr zu tun haben, auch mit der Gesellschaft nicht.
Eine so schwierige Gemengelage und ein so komplexes Verhältnis zu dem, was man zurücklässt, zur einstigen Heimat. Für viele ehemalige Studierende und Lehrende wurde das Bauhaus selbst zu einem Sehnsuchtsort, zu einem Symbol für all das Gute, das verloren ging. Und ehrlicherweise führte das auch zur Verklärung, zur Idealisierung der Jahre in Weimar, Dessau und Berlin. Nochmal zurück zum Bauhaus. Die berühmtesten Fälle und die meisten sind eben die, die nach Amerika gehen, was auch mit dem Netzwerk zu tun hat. Netzwerk spielt ja im Exil auch immer eine Riesenrolle. Am besten kennst du jemanden, der dir halt irgendwie hilft, dahin zu kommen, wo du hin willst. Und sowas in Amerika auch. Also bleiben wir mal bei dem amerikanischen Fall zuerst, weil der am berühmtesten ist. Und jetzt ist aber nicht so, dass sich die deutschen KünstlerInnen des Bauhauses in USA zusammentun und irgendwie versuchen, politischen Widerstand zu leisten. Also zumindest nicht im großen Stil. Was sie machen, ist, sie helfen anderen, die raus wollen aus Europa und versuchen eben Jobs zu vermitteln oder so oder Kontakte. Aber es gab keine Demonstrationen auf der Straße gegen Hitler. Da habe ich dann auch viel drüber nachgedacht. Also hat das was mit den KünstlerInnen damals zu tun oder ist der Fall doch so anders? Liegt es daran, dass man vielleicht in USA gar nicht so viel mitbekommen hat aus Deutschland oder keine so, ich sage jetzt mal lauten Bilder, also Bilder, die dich wirklich sofort so erschüttern oder was, was Persönliches? I don't know. Und es ist auch nicht...
Aber waren die Künstler an sich politisch? Also waren das politische Menschen?
Das ist wahrscheinlich die zentrale Frage. Von denen, die nach Amerika gingen, eher nicht so. Mhm. Also Walter Gropius und Ludwig Mies van der Rohe haben immer versucht, unpolitisch zu bleiben. Waren sie am Ende des Tages auch nicht, weil das Bauhaus stand ja für Offenheit, für Toleranz, für Internationalität, für moderne Technik, für das neue Leben und so. Und das kann vielleicht auch ein Grund sein, dass die über die Jahre davor in Deutschland schon gelernt haben, einen Abstand zur Politik zu nehmen, damit sie sich nicht die Finger verbrennen, weil das haben sie auch schon mehrfach. Man vergisst ja eben, dass vor 33 in Deutschland ja schon genug rechtsradikale Schwelbrände waren und Situationen und so. Naja, jedenfalls, es gibt eine Form von Widerstand von diesen BauhäuslerInnen, nämlich künstlerischen Widerstand. Also sie haben an dieser Kunst festgehalten und fast, will ich sagen, sich festgeklammert an ihrer Vision von, was ist moderne, neue Kunst, was ist die neue Vision und so. Und eben versucht, noch mehr das durchzusetzen, was sie in Deutschland vielleicht nicht durchsetzen konnten. Und das denke ich auch, dass das eine Form von Traumabewältigung ist, dass man dann das Gute, was man sozusagen hat und weswegen man fliehen musste, nicht loslassen will. Eben den Gedanken der Freiheit, um es mal jetzt poetischer zu sagen.
Ja. Ich glaube auch. Ich glaube auch, dass dazu auch ganz spannend ist, dass es eben, wenn du einer verfolgten Gruppe angehörst, und das gehörten ja diese Künstler, dass das Exil ganz häufig auch eine Chance birgt, Dinge zum Ausdruck zu bringen, die du vorher nicht zum Ausdruck bringen konntest. Und das ist im Fall Iran genauso. Also Minderheiten, auch von denen ich vorhin gesprochen habe, können im Exil auf einmal eine Stimme finden, der sie vorher nicht folgen konnten. Egal, ob das sexuelle Minderheiten sind, die sich ausleben dürfen oder kulturelle. Und da ist auch wieder eben so ein schöner Aspekt, den das Exil irgendwie birgt, in der Freiheit eben dem selbst auf eine neue Art und Weise nachzugehen.
Ja, das stimmt. Und eben vielleicht noch mehr man selbst zu werden auf irgendeine Art, weil es halt die Freiheit gibt, sich zu entfalten. Und bei ein paar von diesen KünstlerInnen, also überhaupt Deutsche, die ins Exil gegangen sind, da sind ein paar dabei, da kann man sich gar nicht vorstellen, wie die ohne dieses Kapitel in ihrer Geschichte so geworden wären. Aber das stimmt, das hat mir auch so gut gefallen bei den Leuten, die du in der Doku hattest, wie die das auch so erzählt haben. Wobei es ja auch interessant ist, dass da ja auch Leute dabei waren, ich glaube auch dein Vater, die gesagt haben, sie würden gar nicht zwangsläufig jetzt zurückziehen in den Iran, wenn es jetzt eine friedlichere Situation gibt.
Also mein Vater meinte, er muss nicht zurück. Ihm ist wichtiger, dass den Menschen dort gut geht. Aber zum Beispiel Ozzy hat gesagt, als ich Ozzy gefragt habe, dass Ozzy, wenn sich etwas verändern würde, den Pass verbrennen würde und zurück zu dem normalen Leben kehren würde.
Ja, das, ich erinnere mich.
Und dann habe ich sie nochmal so nachgehakt und meinte so, also würdest du nicht zurückgehen? Und Ozzy meinte, nee, niemals. Und das liegt eben auch einfach daran, dass Ozzy schwer traumatisiert ist von Iran, auch von der Gesellschaft, weil von den Personen, die ich jetzt im Film habe, Ozzy eine der Personen ist, die als letztes gekommen ist. Also ich glaube, Soye und Ozzy sind eben vor nicht allzu langer Zeit gekommen. Ich glaube, bei Ozzy sind es inzwischen 5 Jahre oder so. Und ist aber als Trans-Person der LGBTQ-Community im Iran einfach schwer verfolgt und unterdrückt gewesen, beziehungsweise konnte sich gar nicht ausleben so richtig. Und Ozzy hat mir mehrere Situationen erzählt, wie schwer es im Iran war, allein an der Uni zu sein und lange Haare zu haben als männlich gelesene Person oder irgendwie so. Mhm. Und mit dem Schritt ins Exil konnte Ozzy dem selbst eben neu nachgehen. Und für mich ist tatsächlich dieser Satz von Ozzy einer der stärksten oder die mich mit am meisten berühren im ganzen Film, weil für mich hat Ozzy den Code geknackt, weil Ozzy geht es nicht darum, selbst zurückzugehen. Es geht nicht um das Ich in dem Moment, sondern es geht darum, laut zu sein für die Menschen. Und dafür tut Ozzy alles. Ozzy war mit einer der Personen, die diese 100.000-Menschen-Demo auf die Beine gestellt hat, hat wirklich das eigene Leben auf Pause gestellt für diese Bewegung, ohne den Willen, selbst zurückzukehren. Mhm. Und das ist für mich so krass. Das ist so eine Inspiration. Und das ist für mich das perfekte Beispiel für dein Leid betrifft mich genauso. Ja, und Ozzy sagt ja dann auch am Ende, ich mache das für die Menschen, die wie ich sind, aber die noch im Iran gefangen sind. Und ich frage mich immer, was würden sich diese Menschen von mir wünschen?
Roxanas Film erzählt davon, wie Menschen sich überall auf der Welt zusammenschließen, um Seite an Seite zu kämpfen für einen freien Iran. Und er erzählt davon, wie dieser Kampf im Exil scheitert. Die Gründe dafür sind so komplex wie die Situation und gipfeln schließlich im Streit. Was würdest du sagen, war der eigentliche Kern dieses Streits?
Ich glaube, es gibt unterschiedliche. Es ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, auf eins zu reduzieren. Aber ja, ein Riesenstreit hat angefangen, als unterschiedliche Stimmen lauter geworden sind, die Pläne für den zukünftigen Iran hatten. Sei es eine Monarchie, sei es was auch immer für eine Regierungsform. Aber es gab mehrere Leute, wo die Menschen das Gefühl hatten, die denken von sich, sie würden in Frage kommen für eine zukünftige Führungsposition. Mhm. Und darüber hat man sich dann im Exil
so
zerstritten.
Konkret.
Ja, ja.
Okay.
Also der Sohn des Schahs zum Beispiel ist sehr aktiv geworden.
Verstehe.
Und hat auch Unterstützung bekommen von den Monarchisten und so weiter. Es gab da unterschiedliche Figuren und ich glaube, darüber wurde sich viel gestritten. Und dann auch über Repräsentation. Und das ist eine Sache, die im Iran auch schwierig ist. Iran ist ein Vielvölkerstaat. Das heißt, es gibt nicht nur Persisch und Teheran, sondern es gibt ganz viele Völker, die auch ihre eigenen Sprachen sprechen. Es gibt eben, wie Gina auch war, die Kurden, es gibt die Azeri, zu denen wir gehören, es gibt die Balutschen, es gibt die Luren, es gibt die Araber, es gibt ganz, ganz viele Völker und die sind alle unterdrückt im Iran und auch die Sprachen sind alle unterdrückt strukturell. Und die haben durch die Bewegung auf eine Art und Weise eine Sichtbarkeit bekommen, die es vorher noch nicht gab. Und die unterschiedlichen Volksgruppen im Iran haben auch zum ersten Mal so richtig zusammengefunden, was es vorher auch nicht gab, weil das war so sehr Teheran-zentriert. Mhm. Man hat festgestellt, es gibt ja auch noch außerhalb von Teheran Menschen und wir können uns auch miteinander so kommunizieren. Und trotzdem ist es, glaube ich, für viele Angehörige von Minderheiten, sei es jetzt diesen ethnischen Minderheiten, sei es religiösen Minderheiten oder sexuellen Minderheiten, wurde es dann zu verschwommen, auch in der Diaspora, dass sie nicht mehr das Gefühl hatten, sie werden genug repräsentiert. Es wird genug dargestellt, dass die Bewegung aus Kurdistan heraus ausging, dass die meisten Toten in Kurdistan, in Balutschistan sind. Und dadurch gab es einfach auch wieder viel Diskriminierung in der Diaspora.
Oh Gott, das ist schon sehr kompliziert. Der Mensch ist sehr kompliziert, denkt man sich dann. Ich meine, wir haben in der ersten Folge in dieser Staffel haben wir über Liebe gesprochen und dann auch drüber gesprochen, dass es manchmal leichter ist, die Menschen zu vereinen gegen etwas als für etwas.
Ja, und da ist aber das Schöne, es ist so ambivalent, weil die Bewegung hatte beides. Es ist ja das Lied Baroye entstanden für, das auch den Grammy gewonnen hat von Shervin Hajipour, der all die Dinge aufgezählt hat, warum die Menschen auf die Straße gehen. Mhm. Die haben ihm Tweets zugeschickt und gesagt, ich gehe für das Tanzen auf der Straße raus. Ich gehe für das Küssen raus, für das Lachen, für die afghanischen Kinder, für den Leoparden bei uns im Teheraner Zoo, der vom Aussterben bedroht ist. All diese Fürs für ein normales Leben. Und das hatte schon eine Kraft, eine vereinende Kraft. Mhm. Und trotzdem, um wieder zurück auch zu den Traumata zu kommen, glaube ich, haben wir vor allem im Exil und in der Diaspora verinnerlichte Traumata, die von anderen Generationen stammen. Mhm. Also auch ich bin ja hier geboren und ich trage trotzdem Wunden in mir, von denen ich gar nicht genau sagen kann, wo kommen die her. Mhm. Aber sie sind da. Und das führt zu Angst. Und Angst führt zu Wut und zu Aggression.
Und schlechten Entscheidungen.
Und zu Härte und zu dem Gegenteil von Liebe. Und ich glaube, das ist so eine Sache, wie gehen wir mit unseren Traumata um und auch mit den generationsübergreifenden Traumata, alles, was wir auch epigenetisch vererbt bekommen haben, um das zu heilen in uns selbst, damit wir es dann transformieren können zu Liebe, um das rauszutragen. Weil ich glaube, dass das der einzige Weg ist, wie wir als Gesellschaft zueinander kommen können. Ich glaube, mit Wut und Hass und Zorn ist es nicht.
Also Entschuldigung, das ist auch wirklich seit 5000 Jahren Kulturgeschichte, die dokumentiert ist, deutlich geworden. Es hat noch nie irgendwas gebracht. Ja, das hast du total schön gesagt. Ja, aber es zeigt halt auch, wie schwierig es ist, weil der Umgang mit dem Trauma ist einerseits was super Individuelles und wie soll ich sagen, erstmal der Aufgabenbereich jedes Einzelnen, jeder Einzelne und dann muss man ja aber auch noch zusammenkommen.
Ja, ich glaube halt, man unterschätzt manchmal, wie wertvoll die Arbeit an dem eigenen Trauma ist. Ich glaube, wir denken häufig, okay, wir müssen jetzt die Welt revolutionieren, wir müssen jetzt alles da draußen verändern, bevor wir uns unser eigenes Innen angucken und im Kleinen anfangen. Und das Kleine hat manchmal eine viel größere Auswirkung, als
das glaube ich auch,
alles im Außen verändern zu wollen. Und gleichzeitig ist es auch alles nicht, es ist nicht schwarz-weiß. Man kann nicht sagen, ja, nee, es geht nur mit Liebe oder. Weil auch Wut kann ja eine Energie sein, die mobilisiert.
Ein Motor,
ja. Ja, kann auch ein Motor sein. Es ist total
schwierig. Ja, es ist schwierig. Eben komplex, genau.
Ja,
genau.
Es ist komplex.
So wie der Mensch so schwierig ist.
Ja.
Wie gehen wir mit unseren Traumata um? Schon oft genug habe ich darüber gesprochen, wie sehr die Geschichte des Bauhauses vom Ersten Weltkrieg beeinflusst war. Von den Traumata und den Umstürzen, die darauf folgten. Vielleicht wäre das Bauhaus sonst nie gegründet worden. Hilft Kunst bei der Bewältigung des Traumas, auch im Exil? Ein ständiger Schwelbrand, ein ständiges Trauma, das wie ein Schwelbrand in dir brennt. Das ist ja eben keine Wunde, die sich schließt. Und andererseits muss das Leben aber weitergehen.
Ja, ich glaube aber, das, was du gerade angesprochen hast, Trauma und dieser Schwelbrand, ist auch auf eine Art und Weise die Kraft des Schaffens aus einer Flucht, aus dem Exil heraus, aus einer Migrationsgeschichte heraus. Weil ich glaube, die Kunst, die daraus entsteht, ist immer eine, die sehr emotional ist. Die mit Traumata arbeitet und die aber so auch auf eine Art und Weise, glaube ich, eine Universalität hat. Also ich glaube, es geht ganz häufig um Kernthemen, die uns dann im Endeffekt doch irgendwie alle betreffen und womit wir uns alle irgendwo identifizieren können. Und das war ja auch so ein bisschen der Gedanke bei meinem Film, zu gucken, was ist das verbindende Thema in dem Ganzen und wo finden wir alle einen Bezug. Und ich glaube, in meinem Film geht es dann im Endeffekt, der Kern ist das Menschsein und wir sind alle eins, wir sind aus einem entstanden. Und das ist der gleiche Nenner. Aber ich glaube, das birgt die Kunst aus dem Exil teilweise auch so mit sich. Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber.
Doch, ich finde es total spannend, was du sagst, weil ich kann das total nachvollziehen. Und ich denke, das hat eben auch mit dieser Dringlichkeit zu tun, mit dem Existenziellen. Also es hat dann nochmal ein anderes Feuer, um mal eine platte Metapher zu nehmen. Aber ich habe gerade drüber nachgedacht. Weil jetzt in dieser dritten Staffel denke ich irgendwie viel drüber nach, was ist eigentlich die Aufgabe von Kunst, auch heute. Und ich habe gerade überlegt, ist das vielleicht die Aufgabe, diese Kernthemen mit neuer Dringlichkeit, auch mit neuer Emotionalität zu erzählen? Es ist halt immer so furchtbar, wenn man sich vorstellt, dass KünstlerInnen schreckliche Dinge erleben müssen, in Anführungszeichen, in Klammern, um dann mit dieser Dringlichkeit erzählen zu können. Also das ist ja auch so ein bisschen uraltes Künstler-Klischee.
Du musst leiden.
Genau. Aber so wie wir jetzt über das reden, macht es natürlich Sinn, weil du irgendwo musst ja, also ich habe andererseits, habe ich mich hier auch aufgeschrieben, Kunst ist ja auch eine Form von Traumabewältigung. Es ist ja eine Coping-Strategy. Es ist was, wie du klarkommst mit Themen, die halt schwieriger sind als, wie war es heute im Büro und was esse ich zu Abend?
Ja. Zu diesem Leiden, da kommt ja auch so ein bisschen das Wort Leidenschaft oder da denkt man ja manchmal, man würde es herholen. Ich weiß gar nicht, ob ich das unbedingt so sehe, aber ich glaube auch, dass Kunst schnell eine Traumabewältigung sein kann. Aber ich bin da immer sehr vorsichtig, weil jetzt auch aus der Schauspielerperspektive gibt es Momente oder gibt es Meinungen, die sagen, du kannst dein eigenes Trauma in deinem Spiel verarbeiten. Und davon distanziere ich mich sehr, weil ich finde, das ist auf eine Art und Weise eine Grenzüberschreitung des Publikums. Also das Publikum hat nichts mit meinem Trauma zu tun und soll es auch nicht. Das ist was Privates und erstens will ich das nicht teilen und zweitens kann das Publikum ja nicht entscheiden, ob es möchte, dass ich das mitteile oder nicht, weshalb ich es nicht richtig finde, das zu eröffnen. Und deshalb glaube ich, ist es immer wichtig, das Publikum im Hinterkopf zu haben. Also für wen mache ich das? Wer ist meine Audienz? Und ich glaube, das zieht sich durch jegliche Kunstform durch, dass man guckt, wen möchte ich erreichen und wie kann ich das? Und das Trauma steckt ja sowieso in uns. Das heißt, sobald wir anfangen, etwas zu kreieren, wird es auch da drin stecken. Und jeder von uns hat ja sein Päckchen mit sich zu tragen. Deshalb, ich glaube, das wird so oder so durchkommen. Es muss dann nur wieder zugänglich gemacht werden. Und weil du meintest, was ist die Aufgabe der Kunst, dass du dir die Frage gestellt hast, ich stelle mir die Frage auch immer wieder. Und im Moment bin ich für mich, glaube ich, zu dem Schluss gekommen, dass etwas Wunderschönes, was die Kunst tun kann, ist, Räume zu öffnen und den Boden für einen Dialog zu ebnen, der im Moment sehr schwierig ist, in der Gesellschaft zu haben. Ich meine, wir sehen es in meinem Film, dass wir uns alle verstritten haben und wir nicht so richtig auf Augenhöhe uns begegnen konnten. Und interessanterweise, jetzt wo ich mit dem Film tue und nach dem Film immer es ein Gespräch gibt mit dem Publikum, da entstehen auf einmal Dialoge. Und das ist sozusagen, nachdem die Metaebene des aus der Situation Kunst machen, sozusagen den Film aus der Situation schaffen und den dann einem Publikum zeigen. Und dann gibt es vielleicht den gewissen Abstand oder keine Ahnung, dass ein Dialog möglich wird. Und das war gerade ganz schön für mich zu erkennen. Ach, so krass. Das ergibt ja doch Sinn, was wir so machen. Oh.
Es gab in dieser Staffel einige rote Fäden der Bauhaus-Geschichte, denen wir gefolgt sind. Und es gab zwei Fragen, die mich persönlich beschäftigt haben. Welche Aufgabe hat die Kunst? Welchen Beitrag zur Gesellschaft kann sie leisten? Und ich habe darauf durchaus ein paar Antworten für mich gefunden, die ich zum Abschluss gerne teilen will. Kunst bringt die Menschen zusammen. Sie schafft einen Dialog und einen gemeinsamen Raum. Sie hilft, Zukunftsvisionen greifbar zu machen, beeinflusst sogar unseren Umgang mit Technik. Und zwar damals am Bauhaus, genauso wie heute. Und so schließen sich die Kreise. Für dieses Mal. Tausend Dank an all meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner und an all die, die zugehört haben. Bis zum nächsten Mal in Staffel 4. Stay tuned.
Das war About Bauhaus, der Podcast des Bauhaus-Archiv Museum für Gestaltung Berlin. Die neue Folge gibt es am dritten Donnerstag des nächsten Monats bei euren liebsten Podcast-Anbietern. Liked uns, folgt uns, kommentiert und erzählt allen About Bauhaus.